Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute darüber, wie es auch ohne Personal Coach, Ernährungsberater und Mentaltrainer und dem Alltag mit Schreibtisch, Job und Familie gelingt, einen Jahresplan zu erstellen und seine Jahresziele auch zu erreichen. Und unser Gast für dieses wunderbare Thema ist Dr. Holger Richter. Ja, schön, dass du da bist, Holger.
Ja, hallo Tabitha. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Du bist ja ein Schreibtischtäter im Finanzbereich und für dich ist auch die Bewegung und vor allem das Laufen besonders wichtig. Und du hast auch schon 17 Marathons gemacht und einige richtige Highlights. Also ich bin ein bisschen neidisch, denn der New York Marathon ist auch noch auf meiner Liste und Zermatt auch. Und hier Paris, London, das sind schon ein paar richtig tolle Ziele. Du kommst aus Heidelberg und ich weiß, dass du Laufcamps so wichtig findest wie die jährliche Zahnreinigung. Ich bin sehr gespannt, mit dir heute zu reden. Vielleicht kannst du in einem Satz für alle, die dich noch nicht kennen, sagen, wer ist denn Holger Richter?
Ja, also mache ich sehr gerne. Mein Name ist Holger Richter. Ich bin 56 Jahre alt, im Beruf Leiter der Steuerabteilung eines Industrieunternehmens, das international tätig ist, hier im Raum Stuttgart und seit über 10 Jahren eigentlich leidenschaftlicher Läufer mit 17 Marathon-Teilnahmen und über 50 Halbmarathon-Teilnahmen.
Und du bist auch, wenn ich richtig informiert bin, durch Steffi Graf und Boris Becker geprägt worden. Ist das richtig?
Ja, genau. Also in meiner Jugend in Heidelberg, war natürlich der Boom um Steffi Graf und Boris Becker, sodass ich selber in der Jugend auch mehr auf dem Tennisplatz verbracht habe. Aber das Laufen war eigentlich immer eine sehr schöne Ergänzung, da wir auch nah am Wald gewohnt haben. Und sag ich mal, weiter Vorschub hat das Laufen bei mir bekommen, weil ich dann während meines Grundwehrdienstes sind wir jeden Morgen 5 Kilometer gelaufen und das fand ich dann doch, sag ich mal, sehr, sehr positiv. Aber so richtig den Wiedereinstieg beim Laufen habe ich dann eigentlich erst 2011 bekommen. Bin dann wieder eingestiegen, Heidelberg-Halbmarathon, Köln-Halbmarathon und mein eigenes Erweckungserlebnis beim Laufen ergab sich ein bisschen zufällig. Ich war damals noch für ein US-Unternehmen tätig, gerade auf Dienstreise in New York. Und mein Bruder ist da, am New York Marathon, hat da teilgenommen. Und ich stand da morgens auf der First Avenue und habe gewartet, dass die kommen. Und als dann, so diese Harley-Davidson-Staffel vom New York Police Department gekommen ist und dann die Profiläufer hinterher, hat mich das eigentlich so geflasht, dass ich gedacht habe, also da muss ich auf jeden Fall selber mitlaufen.
Ah, das glaube ich. Ist auch eine ganz besondere Stimmung wahrscheinlich, ne, in New York.
Ja, schon der Wahnsinn. Das hat bei mir noch ein bisschen gedauert. Ich bin dann 2012 mal Berlin gelaufen, Frankfurt. Und 2014 habe ich mir es dann zum ersten Mal verwirklicht, diesen Traum, in New York gelaufen. Und als Wiederholungstäter dann 2018 nochmal. Dann auch bei schönerem Wetter. 2014 war das relativ stürmisch und kalt. Aber 2018 dann entschädigt worden mit wirklich perfektem Laufwetter und ja, einfach eine tolle Atmosphäre.
Ja. So, jetzt hat ja das Jahr ganz frisch angefangen und ich habe tatsächlich mit meinem Mann abgemacht, wir werden in diesem Monat keinen Zucker essen, was für mich eine echte Herausforderung ist. Ich habe auch ein paar Jahresziele und bin da eher so ein bisschen, dass ich mir so 2 Sachen raussuche an Läufen, aber den Rest mache ich spontan. Wie bist du? Wie hast du dein Jahr in Angriff genommen? Und wenn ich es richtig sehe, bist du ja auch ein bisschen strukturierter als ich. Also wollen wir heute natürlich von dir lernen. Wie planst du denn dieses Jahr?
Ja gut, als Finanzamt muss man ein bisschen strukturiert sein. Wenn der Kalender vom Beruf her schon relativ voll ist, dann muss man die Läufe vielleicht auch etwas aktiver, das Training aktiv in seinen Terminkalender mit einplanen. Das mache ich auch sehr gerne. Bei mir sieht es eigentlich so aus, dass ich jetzt im Januar, Februar schon den Schwerpunkt lege auf die Grundlagenausdauer. Also schöne Läufe eher in langsamerem Tempo, entsprechend der Jahreszeit. Und dann, ab März, dann strukturierter anfange mit 10-Kilometer-Läufe, verschiedene Halbmarathons. Also ich laufe eben ganz gern, Heidelberg-Halbmarathon natürlich in meiner Heimat, dann Heilbronn, Stuttgart. Also meistens so 3 Straßenläufe, die baue ich auch ganz gern, in mein Training ein. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, warum läuft er so viele Halbmarathons, sondern das ist im Grunde genommen, sag ich mal, Teil von dem Trainingsplan. Dann über Sommer bin ich eben sehr großer Freund von Trailläufen, weil ich verbringe immer ganz gern, sag ich mal, eine Woche in Lech im August und genieße da die Berge und versuche dann über verschiedene lange Trailläufe die Form über Sommer weiter aufzubauen, so dass ich dann, sag ich mal, bereit bin für den Herbstmarathon. Also von daher ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Und man muss ja auch sagen, jetzt in Corona-Zeiten bin ich auch etwas zurückhaltend mit den Frühjahrszielen, weil, wie wir wissen, sind ja, sag ich mal, im Frühjahr die Laufveranstaltungen dann eher ausgefallen oder verlegt worden in den Sommer oder Herbst. Aber die positive Nachricht, sag ich mal, für alle Läufer war ja auch, dass dann in dem Moment, wo die Temperaturen wärmer geworden sind, Sommer, Herbst, ja dann doch wirklich viele tolle Laufveranstaltungen stattfinden konnten. Also von daher bin ich auch sehr optimistisch für 2022, dass da einige tolle Laufevents stattfinden werden.
Ja, es haben ja jetzt einige Läufer auch ein bisschen, genau wie du sagst, Angst davor, was zu planen, weil die Enttäuschung zu groß ist, ne? Gerade wenn man sich aktiv vorbereitet und dann findet es doch nicht statt. Das ist immer so ärgerlich. Und dann sind auch viele nicht so wirklich motiviert jetzt, weil es eben noch nicht so klar ist. Wie machst du das? Wie bleibst du jetzt motiviert im Januar?
Ich habe den großen Vorteil, ich habe mich jetzt, sag ich mal, seit dem letzten Jahr wieder verstärkt dem TF Feuerbach hier in Stuttgart als Laufverein angeschlossen. Dadurch bekommt, sag ich mal, das Training ja eine gewisse Struktur. Also im Laufverein laufen wir im Grunde genommen dreimal die Woche, also einmal dienstags. Jetzt außer im Winter, sag ich mal, eher so Bahntraining, donnerstags ein Lauf von einer Stunde und dann samstags für mich eigentlich den wichtigsten Lauf, eben der lange Lauf, wo wir dann, sag ich mal, 2 bis 3 Stunden unterwegs sind, je nachdem, ob wir jetzt langsam in die Marathon-Vorbereitungen kommen. Das gibt einem schon eine gewisse Struktur. Ich muss sagen, beim Intervalltraining bin ich eher zurückhaltend, weil dienstags mache ich immer meinen Yogakurs als Ergänzung zum Laufen, um die verkürzte Läufermuskulatur mal wieder etwas zu dehnen. Von daher sieht bei mir eigentlich die Woche so aus, dass ich versuche montags eher, sag ich mal, einen Tempodauerlauf zu machen, dienstags abends Yoga, donnerstags einen Lauf von der Stunde und dann samstags. Und da ist eben die Laufgruppe, sag ich mal, sehr gut auch zur Motivation. Wenn man dann den Langlauf in 2 bis 3 Stunden macht, ist es halt doch viel angenehmer, wenn man das nicht alleine macht oder mit irgendwelchen Kopfhörern im Ohr, sondern wirklich mit Läuferinnen, mit Läufer hat, mit denen man sich da schön unterhalten kann. Ist dann auch gleichzeitig mal eine gute Kontrolle, dass man nicht zu schnell läuft.
Jetzt hast du ja schon 17 Marathons gemacht und ich fand ja sehr spannend, dass du einige davon, also gerade Berlin, glaube ich, 5-mal, Frankfurt 2-mal, New York 2-mal, also ein Wiederholungstäter, wie du es auch beschrieben hast. Du warst auch schon in Schweden und beim Jungfrau-Marathon, beim Pitztal-Gletscher-Marathon, also sind einige interessante Ziele dabei. Welche Läufe waren die Highlights und welche von den Rennen muss man unbedingt mal erlebt haben, deiner Meinung nach? Weil du bist ja sehr international unterwegs schon gewesen.
Genau, zumindest vor Corona, ja. Ja, deswegen, also aus meiner Sicht, New York Marathon muss man einfach erlebt haben, weil das eben, sag ich mal, die ganze Stadt ist da auf den Beinen. Das ist halt einfach faszinierend, wenn man sonntags morgens steht in Brooklyn, der Gospelchor vor der Kirche und singt für die Marathonläuferinnen, Marathonläufer. Dann, sag ich mal, die Euphorie ist ja fast wie Kölner Karneval, wenn man dann über die Brücke nach Manhattan kommt. Und dann eben das schöne Finale im Central Park ist natürlich absolut faszinierend. Wir haben natürlich das große Glück in Deutschland, dass wir mit dem Berlin-Marathon auch einen Marathon haben, der ja Teil der World Major Series ist. Und ich bin schon so oft Berlin gelaufen, ein bisschen Berlin fixiert, weil da ist natürlich auch die Stimmung einfach gigantisch. Und so 42,195 Kilometer sind ja doch eine recht lange Strecke und da ist es eben einfach toll, wenn die Zuschauer begeistert sind, einen anfeuern, verschiedene Bands an der Straße stehen und man wirklich schöne Unterhaltung hat. mit meinen schönsten Läufe, ich bin auch ein großer Fan von Trailläufen, von den Bergen, war, wie du es angesprochen hast, in jedem Fall den Zermatt-Halbmarathon, den ich jetzt letztes Jahr zum zweiten Mal wieder gelaufen bin. Weil das ist auch einfach faszinierend, wenn man von Zermatt Richtung Gornergrat läuft und die meiste Zeit auf das Matterhorn schaut. Das hat schon etwas Besonderes. Den Jungfrau-Marathon müsste ich eigentlich nochmal ein zweites Mal machen, weil von Eigermönch-Jungfrau war leider bei den Wetterbedingungen nichts zu sehen. Das kann natürlich auch passieren, dass man in den Bergen dann eher, sage ich mal, keine Sicht hat. Aber das waren auf jeden Fall Highlights und klar, die großen Städte, London, Paris, Stockholm ist natürlich auch faszinierend zu laufen. Und ich hatte eben das Glück, dass ich das in der Regel gemeinsam mit meinem Bruder gemacht habe. Also wir sind dann immer gemeinsam losgelaufen, so die ersten 20, 30 Kilometer gemeinsam. Und dann konnte jeder laufen, wie er wollte, wie er vorbereitet war, entsprechend seiner Form. Und wir haben uns dann aber immer wieder beim alkoholfreien Bier im Zielbereich natürlich dann wiedergefunden und auf den Marathon angestoßen.
Ja, das ist toll, vor allem wenn man jemanden hat, den man so gut kennt. Also ich finde gerade ein Bruder oder ein bester Freund eignet sich natürlich hervorragend, weil man da weiß, der hält einen auch aus, wenn man mal richtig schlecht gelaunt beim Mann mit dem Hammer irgendwie so gar keine Lust mehr hat. Ne? Also es ist ja ein Riesenvorteil, wenn man eben wie du so einen Bruder hat, der einen zum Laufen bringt und vielleicht dann auch mit dem man am Laufen bleibt. Ja. Ist das ein Geheimtipp dafür, wie man auch gerade jetzt vielleicht für die, die jetzt noch nicht so richtig motiviert sind, vielleicht einfach sich einen Gefährten zu suchen, weil es ist ja nicht so einfach, jemanden zu finden, der auch ähnlich läuft, der ähnliche Ziele hat.
Ja, das gebe ich dir vollkommen recht, dass das ist wirklich schwierig und da muss auch noch in der Nähe wohnen. Möglichst, weil man ja, genau. In Heidelberg können wir jetzt auch nicht jeden Tag oder alle zwei Tage laufen gehen. Also ich denke, wichtig ist, dass man einen Lauffreund im Grunde genommen findet, der ähnliches Niveau hat, der ähnliche Ziele hat, weil zu zweit ist es einfach viel, viel motivierender. Und wenn man dann, sag ich mal, ein gewisses Niveau hat, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man vielleicht doch mal schaut, ob man sich nicht irgendeinem Laufverein anschließt. Es gibt ja mittlerweile, sage ich mal, auch andere Dinge wie die Parkruns, zum Beispiel diese Parkrun-Welle, die in England groß geworden ist, schwappt ja mittlerweile auch nach Deutschland rüber, sodass man im Grunde genommen hier jeden Samstag 5 Kilometer laufen kann in seinem eigenen Tempo. Das ist eben wichtig, dass man da langsam an das Laufen rankommt und dann das Laufvolumen dann langsam steigert. Und da ist, sage ich mal, Freundin, Bekannte auf jeden Fall absolut motivierend. Ja.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich, als ich anfing mit Marathon, tatsächlich eine Freundin hatte, die genauso verrückt drauf war wie ich und wir dann zusammen uns vorbereiten konnten und das hat auch einige Jahre so gehalten. Jetzt habe ich auch wieder eine andere Freundin, mit der ich zusammen trainiere. Also ich glaube, das ist wirklich ein Geschenk. Ich weiß auch, ich kann auch nicht wirklich eine Empfehlung geben, wie man diesen Menschen findet, aber ein Laufcamp oder ein Lauftreff in der Nähe ist natürlich schon mal nicht verkehrt. Wir machen das auch so, dass wir uns einmal die Woche immer zum TRX oder Krafttraining treffen und eben auch das Unwort Yoga. Das ist halt auch manchmal zu zweit einfacher als alleine. Also wenn ich alleine bin, mache ich meistens eine Mini-Version, die dauert dann 10 Minuten und ist nicht so effektiv. Ja. Ist das bei dir so, dass du sagst, okay, entweder man hat halt diesen Lauffreund, Trainingspartner oder man muss dann doch einen Kurs buchen, weil da geht man auch hin, weil man hat ja für gezahlt. Oder machst du das online zu Hause? Also wie gestaltest du dein Training? Also jetzt das Lauftraining, aber auch die Alternativsportarten.
Genau, also das Lauftraining versuche ich über den Verein zu strukturieren. Wir haben auch, das Glück ist außerhalb von Corona, wir haben auch im Unternehmen eine Laufgruppe, die sich dienstags abends trifft. Also ich kombiniere das eigentlich ganz gern. Sag ich mal, dienstags abends vor Corona, sag ich mal, war ich immer mit der Firmenlaufgruppe unterwegs. Jetzt ist in den Corona-Zeiten eben der Yogakurs dazugekommen und dann die langen Läufe lieber mit der größeren Gruppe mit dem Laufverein hier. Und zu dem Yoga bin ich auch nur gekommen über ein Laufcamp im März 2019. Und da war eben eine Yoga-Trainerin mit dabei. Und das ist eben der große Vorteil von dem Laufcamp, dass man eben nicht nur läuft, sondern man erfährt eben auch etwas über die Dinge, die man gerade als Läufer auch machen sollte, eben Stabilitätstraining, Lauf-ABC, Yoga, sich mal mit seiner Ernährung beschäftigen und diese ganzen Dinge. Und dieses, sagen wir, der Yogakurs ist bei mir hängen geblieben. Aber ich muss sagen, ich bin ganz froh. Ich brauche den Yogakurs, damit ich mich da wirklich motiviere und 1,5 Stunden da dranbleibe. Und ich bin eigentlich auch ganz, ganz froh als ungelenker Läufer, dass das im Moment online stattfindet.
Dann lachen die anderen
genau,
auch nicht.
Genau, dann hat man nicht so viele Zuschauer dabei. Das ist gut.
Wenn du im Homeoffice arbeitest, kannst du dir wahrscheinlich das Training auch so einteilen, dass du dann läufst, wenn es hell ist, ne? Das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
Ja, da habe ich den großen Vorteil, da wir jetzt überwiegend seit fast 2 Jahren, sag ich mal, von zu Hause aus arbeiten. Das ist gerade im Winter, sag ich mal, da mal von 12 bis 1 über Mittag laufen gehen kann und dafür halt dann abends etwas länger arbeite. Es fällt auch die Pendelzeit weg zur Arbeit hin und zurück. Das hat gerade im letzten Jahr meinem Laufvolumen doch merklich gut getan. Also daher kann ich nur jedem raten, wenn er die Möglichkeit hat, sage ich mal, auch von zu Hause aus arbeiten zu können, dann eben die Zeit sinnvoll zu investieren in eine gute Laufeinheit oder Yoga-Einheit. Und Laufen ist ja nicht nur Laufen, sondern wie du ja auch weißt, es ist ja auch Zeit für sich, zum Nachdenken über Dinge oder eben gemeinsam mit anderen Freunden, Bekannten laufen und um Dinge zu besprechen. Also von daher eine tolle Sache.
Ja. Jetzt kommt das Yoga ja meist entweder aus eben einer Erfahrung, dass man das in einem Camp sieht und merkt, das ist ganz gut, oder man fängt an, Dinge zu ändern, weil es eben zu Verletzungen kommt oder zu Disbalancen, gerade als Läufer. Wie du sagtest, wir sind ja öfter verkürzt. Wie ist es bei dir? Kannst du dich an deine größten Lauffehler gerade am Anfang erinnern, was da falsch gelaufen ist, woraus du viel lernen konntest?
Ich habe das große Glück, dass ich also noch keine irgendwie großartigen Laufverletzungen hatte. Gut, ich gehe vielleicht auch nicht ganz an die Endgrenzen heran. Aber jetzt in Bezug auf Lauffehler, ich meine, der Klassiker ist ja immer, dass man halt zu schnell losläuft bei Wettkämpfen, weil man denkt, man muss jetzt schon mal irgendwie 10 Minuten beim Marathon am Anfang reinholen, damit man dann am Ende mehr Zeit hat. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Und das dauert natürlich schon, sag ich mal, sehr lange, bis man in der Lage ist, gleichmäßig eine Pace zu halten beim Marathon. Also ich habe da auch jetzt im Grunde genommen ja 17 Anläufe gebraucht, bis ich Ende Oktober letzten Jahres beim Luzern-Marathon einigermaßen gleichmäßig zu Ende gebracht habe. Mein besonderes Ereignis beim Laufen, was ich hatte, war allerdings ein anderes. Ich bin einmal ganz, ganz normal auf der Straße durch den Wald gelaufen und auf einmal habe ich einen Schlag im Hinterkopf bekommen. Hatte mich noch gewundert, woher das kommt, und dann festgestellt, dass wohl ein Mäusebussard halt gedacht hat, dass ich mich etwas zu nah an seinem Nest bewegt habe.
Nein.
Das war dann schon erstmal etwas ein Schreck natürlich, wenn man sich an den Hinterkopf langt und man da blutet. Als er das zweite Mal angeflogen kam, bin ich dann schnell in Deckung gegangen, habe Unterschlupf gesucht. Von daher bin ich etwas vorsichtig, gerade wenn ich dadurch durch den Wald oder so laufe. Also das war eigentlich mein besonderstes Ereignis bisher. Aber zum Glück bisher nur einmal passiert.
Wahnsinn, das habe ich noch nie gehört. Also ich habe schon von Wildschweinattacken und von Hirschproblemen im Wald gehört, aber von einem Bussard angegriffen zu werden, das ist mal was ganz Besonderes. Hattest du denn Ohrstöpsel drin? Weil oft ist es ja so, dass man durch Musik nicht mitkriegt, wenn irgendwas passiert.
Ja, normalerweise laufe ich eigentlich immer ohne Musik. Da zufälligerweise hatte ich gerade die Kopfhörer drin. Da ist es natürlich noch besonders blöd, weil man nicht weiß, was ist denn jetzt hier eigentlich los. Man hört auch nichts. Aber ja gut, mein Sehen tut man ihn sowieso nicht, weil er kommt ja von hinten angeflogen.
Ja.
Erst dann beim zweiten Mal. Aber wie gesagt, er will einem ja nicht wirklich wehtun. Er will einen ja nur aus seinem Revier vertreiben. Und das ist ja auch in Ordnung.
Das sei ihm verziehen. Ja, ich kann nur empfehlen, wirklich diese Knochenschallkopfhörer. Also wenn man lange läuft, ist es ja manchmal doch ein bisschen langweilig. Aber ich finde es echt wichtig, dass man die Ohren offen hat. Also für alle da draußen, die nicht ohne Musik laufen, bitte holt euch Knochenschallkopfhörer, damit ihr nicht vom Mäusebussard angegriffen werdet, ohne es vorher zu merken. Du bist recht strukturiert und da natürlich jetzt die Frage. Wir reden ja über Jahresplanung. Wie gehst du denn ganz konkret vor, wenn ich jetzt meinen Jahresplan, also vielleicht neige ich ja dazu, gar keinen Plan mehr zu machen, weil eh alles nicht mehr planbar ist. Aber es ist ja trotzdem wichtig, weil ohne Ziele kommen wir auch nicht weiter im Leben. Was würdest du empfehlen für alle, die jetzt ihren Jahresplan machen? Wie sollten die vorgehen? Gerade mit normalem Job und eben ohne Mentaltrainer und Ernährungsberater. Und viele machen auch nicht jetzt jedes Jahr eine Leistungsdiagnostik, weil es einfach auch viel Geld kostet, alles so insgesamt. Was würdest du empfehlen als Schreibtischtäter?
Naja, auf jeden Fall, sag ich mal, dreimal, also wie gesagt, natürlich jeder andere Präferenzen, aber für mich sind dreimal die Woche laufen gut. Wenn man viermal die Woche laufen kann, ist natürlich noch besser. Aber wie du sagst, eben jetzt nicht nur sich rein auf das Laufen fokussieren, sondern wirklich auch, sag ich mal, Yoga oder andere Einheiten, sag ich mal, am besten natürlich ein Krafttraining, Stabilitätstraining, sag ich mal, mit einbauen. Und ich würde auch tendenziell eher Kurse belegen, weil dann ist man doch stärker gezwungen, das auch wirklich zu machen. Ich habe natürlich auch die Black Roll hier vom Fernseher liegen und ein paar bunte Bänder und so weiter. Die verwende ich schon immer mal wieder, aber doch nicht so regelmäßig, wenn man einfach, sag ich mal, über einen Kurs gebunden ist. Also von daher würde ich sagen, dreimal die Woche Laufen einplanen, gern auch jetzt im Januar, Februar noch Alternative, Radfahren, wer gerne Rad fährt, und dann eben vom Volumen her kontinuierlich aufbauen. Also bei mir sind auf jeden Fall im Kalender, sage ich mal, diese Trainingseinheiten fest mit drin. Und dann bin ich eben jemand, der ganz gern über die Teilnahme an Laufwettbewerben, sage ich mal, die Form weiter aufbaut. Also von daher habe ich jetzt dieses Jahr vor, sage ich mal, Heidelberg-Halbmarathon, Heilbronn und Stuttgart-Halbmarathon zu laufen, sofern sie denn stattfinden. Wenn nicht, wird es ja meistens dann ausgerichtet über eine Streckenmarkierung. Also in Heidelberg war das letztes Jahr auch sehr schön, er hat zwar nicht stattgefunden, aber es wurde, sag ich mal, im Wald eine Strecke markiert, wo man dann für sich oder mit Freunden die 21 Kilometer laufen konnte. Dann baue ich gern auf, wie gesagt, im Sommer dann mehr die Trails. Da haben ja auch verschiedene Veranstaltungen stattgefunden. Also im letzten Jahr, wir haben Zermatt-Halbmarathon teilgenommen an dem Innsbruck Alpine Trail Festival und in Lech am Weißen Ringlauf. Sehr schön ist im Herbst auch immer der Heidelberg Gelita Trail Marathon. Gibt es auch eine 30 Kilometer Variante als Half Trail. Das sind tolle Sachen, wo man dann auch wirklich sich über die Distanz 15, 20, 25, 30 Kilometer Richtung Marathon hinarbeiten kann, so dass man dann für den Herbstmarathon im September, Oktober dann auch die entsprechende Ausdauer hat, um da gut durchzukommen.
Du hast ja schon gesagt, dass du so ein bisschen Jahreszeiten orientiert dein Jahr planst, ne? Also im Jahr jetzt natürlich auch die Grundlagen oder auch die Stabi und so weiter. Und es ist ja auch kälter, ne? Man läuft ja auch ein bisschen anders, wenn es jetzt wieder Schnee gibt in manchen Teilen Deutschlands. Was würdest du raten, wie man mit den Jahreszeiten umgeht, vor allem vielleicht als Anfänger?
Also wenn man jetzt wirklich absoluter, sag ich mal, Lauf-Einsteiger ist, dann würde ich sagen, also auf jeden Fall jetzt Januar, Februar nichts übertreiben. Eher mit schönen, langen Spaziergängen langsam reinkommen und dann wirklich erst, wenn es wieder die Tage ein bisschen länger werden und die Temperaturen etwas besser werden, dann mit intensiverem Laufen beginnen. Gerne erstmal Wechsellaufen mit Gehpausen, wieder laufen und dann stellt man ja fest, wenn man das regelmäßig macht, dass man irgendwann die Gehpausen nicht mehr braucht und dann doch relativ schnell in das Laufen kommt. Und das ist ja, sag ich mal, auch das Tolle am Laufen. Wenn man das eben regelmäßig macht, sieht man relativ schnell Verbesserungen, gerade als Einsteiger. Und man fühlt sich insgesamt besser, tut was für seine Gesundheit, ist draußen an der frischen Luft und kann das eben, wie gesagt, ja sehr gut verbinden, auch indem man eben das gemeinsam mit anderen Freunden, Bekannten macht. Also von daher. Und dann macht es natürlich schon Sinn, dass man sich ein Laufziel setzt. Da würde ich halt sagen, wirklich realistische Ziele setzen, also jetzt nicht gleich in 12 Wochen auf dem Marathon. Da sollte vor den 12 Wochen 2 Jahre liegen, die man schon regelmäßig trainiert hat. Also von daher eher kurzfristig realistische Ziele, mal einen Firmenlauf oder einen Parkrun, 5 Kilometer, 6 Kilometer zu laufen und dann, sag ich mal, in 1, 2 Jahren dann aufzubauen auf Halbmarathon. Weil für mich persönlich ist Halbmarathon eigentlich auch die schönste Distanz. Marathon ist Vorbereitung, ist ja dann doch immer sehr aufwendig. Das muss dann schon, sag ich mal, zu Job und Familie noch mit dazu passen. Also von daher die Ziele nicht zu hoch setzen, das realistisch machen und ja, Verbündete suchen, die Idee teilen.
Man streitet sich ja in Läuferkreisen gern darüber, wie viele Rennen, also Marathons und Halbmarathons pro Jahr gesund sind. Ich weiß, dass ich ein Jahr hatte, da habe ich, glaube ich, 12 Marathons gemacht, was natürlich völliger Unsinn ist im Nachhinein. Wie ist das in deinen Laufgruppen und Camps und mit deinen Lauffreunden? Redet ihr darüber? Was ist so dein Eindruck? Wie viele Rennen sollte man planen und wie viele Rennen sollte man machen? Und es gibt ja auch, wie du sagst, Rennen, die man als Trainingslauf machen kann.
Genau.
Aber da muss man auch wirklich dann so laufen, ne? Weil ich kann zum Beispiel einen Wettkampf nicht als Training machen. Also ich gehe dann immer, ich habe dann so einen Adrenalinschub, ich kann da nicht irgendwie. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eine Typsache, da muss man sich ja gut kennen, ne? Dass man das richtig macht.
Ja. Ja gut, ich bremse mich dann halt am Berg aus bei den Trailläufen.
Ja, das ist das Gute an den Trails.
Ich gebe dir recht, bei so einem Straßenhalbmarathon, der flach ist, da packt es einen schon immer, dass man relativ schnell da durchkommen will. Bei den schönen Trailläufen, gerade in den Alpen, da bleibt man doch gerne mal stehen und genießt mal die Aussicht, wenn man oben ist, bevor man wieder runterläuft. Also ich finde, die Trailläufe sind da eigentlich schon deutlich erholsamer. Und sag ich mal, mein anderer großer Tipp ist natürlich, versucht euch möglichst nicht zu vergleichen, weil nicht umsonst heißt es ja, das Glück ist tot, ist der Vergleich.
Ja, das stimmt.
Und beim Halbmarathon oder Marathon kommt dann immer die Frage, und wie war deine Zeit, was ich furchtbar finde. Es sollte eigentlich genügen, dass man das gelaufen ist und irgendwie ins Ziel gekommen ist. Und das Schöne bei Trailläufen ist, dass man jetzt eben nicht unbedingt gefragt wird und der Vergleich eben nicht so groß ist, wenn man jetzt einen schönen Traillauf in den Alpen macht oder hier in den Wäldern.
Das stimmt wirklich. Also wenn man Straßenläufe macht, dann ist die Frage nach der Zeit. Und ich finde, bei Trailläufen fragt man sich danach, was war die schönste Stelle? Also was war dein Highlight?
Genau, ja. Die schönste Stelle, wie viele Höhenmeter waren dabei und was gab es für Essen unterwegs?
Wie bist du im Schnee runtergerutscht? Ne? Das ist auch immer so eine Frage. Als Nicht-Skifahrer finde ich das immer sehr herausfordernd, im Schnee irgendwo runterzukommen.
Genau. Deswegen, sag ich mal, nach dem New York-Marathon, also mein Traum von mir wäre immer noch, sag ich mal, eher den Transalpine zu laufen, als es nochmal irgendein Stadtmarathon. Also vielleicht, es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit, Run-2, die ersten zwei Etappen vom Transalpine mitzulaufen. Also vielleicht ist es dann ein Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre.
Vielleicht wieder mit deinem Bruder. Ihr seid doch scheinbar ganz gut unterwegs.
Da muss ich noch etwas von dem Traillaufen begeistern. Also.
Planst du eigentlich auch Arztbesuche oder Check-ups mit in deinen Jahresplan mit ein? Und hast du in letzter Zeit mal eine Leistungsdiagnostik gemacht?
Also ist eine sehr gute Frage. Meine Leistungsdiagnostik stammt schon aus der Vor-Corona-Zeit und müsste daher wieder aufgefrischt werden, auch auf jeden Fall. Sollte ich mir auf jeden Fall mal für dieses Jahr vornehmen. Weil ich denke, es ist schon extrem wichtig. Also zum einen, dass bevor man intensiv läuft und 10 Kilometer Halbmarathon ist ja schon sehr, sehr intensiv von der körperlichen Belastung auch, dass man da medizinisch durchgecheckt ist, dass alles in Ordnung ist. Und für ein effektives Training ist es eigentlich unerlässlich, dass man, sag ich mal, die Herzfrequenzbereiche bestimmen lässt für den langsamen Langlauf und für Tempodauerläufe und so weiter. Weil der Läufer tendiert ja dazu, sag ich mal, immer im relativen Einheitstempo zu laufen, wie es eben gerade noch so gut geht. Und das ist eben auch eine schöne Sache, die man in Laufcamps lernt, dass man im Grunde genommen die langsamen Läufe langsamer laufen muss und die schnellen Läufe schneller laufen muss. Und da ist eben so eine Herzfrequenzsteuerung sinnvoll. Und die normalen Laufuhren, auch schon die Einsteigermodelle, haben ja mittlerweile eine Herzfrequenzmessung am Arm. Also ist auch nicht mehr so kompliziert wie früher mit Brustgurt. Also gerade wenn man jetzt, sag ich mal, Freizeitsportler ist, reicht aus meiner Sicht ja, sag ich mal, die Laufuhr am Handgelenk.
Ja, es ist komisch, dass man die Leistungsdiagnostik meistens entweder am Anfang macht oder wenn man den ersten Marathon läuft vielleicht oder wenn man eben total ambitioniert unterwegs ist. Aber ich habe jetzt auch festgestellt beim letzten Podcast mit dem Bernd Rosso, dass ich ewig keine mehr gemacht habe. Also wirklich, es ist Jahre her, wo ich die letzte Leistungsdiagnostik gemacht habe. Und ich glaube tatsächlich, man neigt dazu zu denken, ich kenne mich ja, ich weiß, wie es geht. Aber der Körper verändert sich ja auch. Man muss ja mit 20 auch anders trainieren wie mit 30 und mit 40 wahrscheinlich auch anders mit 30. Und von daher ist es, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Vielleicht sollten wir uns das dann beide auch mal vornehmen für dieses Jahr mal wieder.
Auf jeden Fall. Ja, was mich auch wundert, zum Beispiel für den Paris-Marathon, musste man eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen, dass also ein Arzt bestätigen musste, dass man in der Lage ist, einen Marathon zu laufen, was man ja, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum eher nicht braucht. Also finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee, dass man ja doch vielleicht ein bisschen mehr einfordert, als nur das Anklicken, dass man den wohl laufen kann und auf sich achtet.
Ja.
Also in manchen Ländern wird es ja gefordert, dass man im Grunde genommen eine ärztliche Bestätigung bringt, dass man Marathon laufen kann.
Stimmt, auch bei Trailläufen ist das in Italien, in Frankreich, glaube auch in, teilweise, ich weiß gar nicht, in Österreich und der Schweiz, glaube ich, auch ab und zu. Es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo Läufer plötzlich umfallen und man weiß nicht warum.
Ja.
Wann machst du Laufpausen?
Also auf jeden Fall nach dem, also bei mir baut sich das Training und auch die Teilnahme an den Wettbewerben, wie gesagt, vom Frühjahr bis zum Herbst so auf mit dem Herbstmarathon als Highlight. Und danach habe ich auch erstmal eine gewisse Zeit keine Lust mehr, mach mal langsam. Wobei ich laufe schon das ganze Jahr durch, nur dann halt mit geringerem Umfang dann im Herbst, Winter und freue mich auch drauf, dann mal, wenn es hoffentlich auch dieses Jahr wieder möglich sein sollte, ein paar Tage auf den Skiern zu stehen und dann wirklich über Alternativtraining etwas zu machen. Und dann habe ich auch wieder die richtige Motivation, um dann im Frühjahr wieder richtig loszulegen. Ja. Aber die Laufpausen sind wichtig, sollte man auch seinem Körper gönnen. Wir haben auch als die Diskussion im Laufverein, weil viele lieber den Frühjahrsmarathon laufen, weil sie da, sage ich mal, kontinuierlich trainieren können, was ich aber eher mühsam finde, weil vor den ganzen Frühjahrsmarathons, ob es jetzt Hamburg oder Wien ist, hat man eigentlich keine Möglichkeit, mal an einem Halbmarathon teilzunehmen, sondern muss das ja alles, sage ich mal, für sich ausmachen, mehr oder weniger. Im Herbstmarathon liegen zwar die Schulferien, die Sommerferien dazwischen, wo manche Leute vielleicht 2 Wochen Pause machen, aber dafür hat man natürlich schon mal eine ganz andere Form, wenn man so über Sommer im Hellen und bei angenehmen Temperaturen ja doch viel, viel mehr gelaufen ist, als jetzt aus dem Winter kommend.
In der kalten Jahreszeit wird man ja auch schneller mal krank.
Genau. Also von daher wäre mein Tipp eher lieber, auch wenn man dann in den Sommerferien mal 2 Wochen Pause macht und sich erholt. Ich würde eher auf den Herbstmarathon setzen. Und man sieht ja auch bei vielen Profiläufern, wenn die mal verletzt sind, kommen sie oftmals gestärkter wieder zurück und erzielen hinterher bessere Ergebnisse, wenn sie eben ihrem Körper mal eine gewisse Ruhe gegönnt haben. Also von daher keine Angst vor der Reduzierung des Laufens und gern mal Alternativtraining machen, schwimmen, Fahrrad fahren, andere Dinge, was einem Spaß macht.
Fastest du eigentlich auch oder machst du ab und zu irgendwelche Ernährungsumstellungen oder kannst du essen, was du willst?
Also Fasten ist jetzt nicht so meins, aber ich habe vor etwa 3 Jahren, sage ich mal, meine Ernährung umgestellt auf mehr vegetarisch. Das hat mir eigentlich sehr gut getan. Zum einen, weil ich ein paar Kilo verloren habe, was beim Laufen natürlich auch gleich mal die Leistung verbessert, wenn man weniger mit sich herumzutragen hat. Und zum anderen, sage ich mal, wenn man mehr Sport macht, hat man ja auch eigentlich mehr Lust, was Vernünftiges zu essen. Also ich kann mir, sage ich mal, den Morgen ohne vernünftiges Müsli mit Haferflocken, Nüssen und Obst eigentlich nicht mehr vorstellen, weil es bringt einen halt doch locker bis zum Mittag, während, sag ich mal, die auch leckere schwäbische Butterbrezel ja doch nach einer Stunde meistens ihre Wirkung wieder verliert. Also von daher, ich denke, Laufen und etwas bewusstere Ernährung gehen eigentlich einher, weil man einfach, wenn man vom Sport kommt, jetzt keine Lust hat, irgendeinen Quatsch zu essen. Also von daher kann ich das auch nur empfehlen, da etwas bewusster vielleicht zu starten. uns doch mal mit Paul McCartney zu halten und zumindest mal montags kein Fleisch zu essen.
Es wäre ein Anfang.
Oder besser noch die ganze Woche.
Ja, ich ernähre mich auch überwiegend vegetarisch. Und das ist tatsächlich ein großer Lebensgewinn. Die Lebensqualität ist deutlich besser. Und auch die Leistungsfähigkeit. Aber klar, man kann sich auch vegetarisch bescheiden ernähren. Das muss man auch genau dazu sagen.
Wenn man sich nur mit Pommes und Bier ernährt, ist das natürlich auch schlecht. Ja.
Wie sieht denn dein wöchentliches Sportpensum neben der Arbeit so aus, ganz konkret?
Ja, also wie gesagt, montags Tempodauerlauf, dienstags abends 1,5 Stunden Yoga, donnerstags 1 Stunde, 1,5 Stunden laufen und dann samstags der lange Lauf. Und sag ich mal, so Sachen wie Lauf-ABC versuche ich dann immer mal in die kürzeren Läufe mit einzubauen. Und Stabi-Training dann eher mal so 10 Minuten zwischendurch. Also das sind wahrscheinlich die Bereiche, die bei mir noch ausbaufähig wären. Alles, was Krafttraining, Stabilitätstraining und diese Dinge anbelangt. Da muss ich mir dann über Kurs oder Camp mal wieder die entsprechende Motivation dann wahrscheinlich holen.
Das machst du auch einmal im Jahr, so ein Laufcamp, oder?
Ja, meistens einmal oder ja, alle 2 Jahre. Und eben, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Ich meine, früher ist es halt eine tolle Motivation. Ich finde Laufcamps in den Bergen auch faszinierend. Ich habe mal ein Laufcamp auch auf der Seisealm mitgemacht. Das ist natürlich auch landschaftlich ein Traum.
Oh, ist herrlich, ja. Gibt es auch einen sehr schönen Lauf dort, ja.
Genau. Ihr habt ja in eurem Laufkalender 2022, den ihr online gestellt habt, ja, viele schöne Vorschläge drin.
Ja, das ist ja schlimm. Es sind so viele, dass man gar nicht weiß, welche man alle machen soll.
Ja. Und es ist auch gut, dass ihr euch dieses Jahr auf Deutschland, Europa, sag ich mal, etwas fokussiert habt. Weil es ja doch damit zu rechnen, dass man jetzt eher weniger weiter wegfliegt, um an irgendwelche Laufveranstaltungen teilzunehmen. Und wir haben ja auch ganz, ganz tolle Veranstaltungen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und ja, schön finde ich halt auch, sag ich mal, wenn man die Saison noch etwas erweitern kann. Wie gesagt, bei mir war es Ende Oktober im Grunde genommen der letzte Marathon, aber es gibt ja auch im November, Dezember eigentlich noch schöne Läufe. Da muss man dann eben nach Spanien oder nach Südfrankreich gehen, um hier, sag ich mal, die Saison noch etwas zu verlängern. Ja.
Du hast gerade noch zum Thema Lauftechnik und Lauf-ABC gesagt, dass das nicht so dein Lieblingstraining ist, was wahrscheinlich für uns fast alle gilt. Was ist denn so eine Übung, die du dir vorgenommen hast, öfter zu machen für dieses Jahr? Gibt es da irgendeine?
Ja, also im Grunde genommen, was auch dein letzter Podcast-Gast gesagt hat, also die Planks, jeden Tag eine Sekunde länger. Also Planks kann man doch morgens und abends, sag ich mal, recht gut, sag ich mal, den Tagesablauf einbauen. Und dann jeden Tag eine Sekunde länger ist natürlich gut. Wobei ich denke, ja, bei 3 Minuten will ich dann schon aufhören, also eine halbe Stunde wird es mir nicht werden, Tabitha.
Ich bin da auch noch nicht so sicher, aber nicht, dass man jemand schafft. Aber man braucht ja Ziele im Leben, ne? Ob das so realistisch ist, weiß ich bei mir auch noch nicht. Eine halbe Stunde. Ja, zum Abschluss, vielleicht für alle, die jemanden kennen, der jetzt gerade erst mit dem Laufen anfängt und ihm Tipps geben will oder selber gerade erst mit dem Laufen neu vielleicht auch anfängt. Was sind deine 3 besten Tipps für einen Wiedereinstieg?
Es ist kein Januar-Streak zu machen, wie das manche Laufzeitschriften vorschlagen. Also Laufstreak im Januar würde ja bedeuten, dass man jeden Tag läuft im schlimmsten Monat des Jahres und dann immer mindestens eine Meile, also 1,6 Kilometer. Ich denke, das würde es mir eher verleiden, wenn ich das machen müsste. Also von daher jetzt den kalten Temperaturen angemessen, schöne Spaziergänge machen, langsam reinkommen, realistische Ziele setzen, sich für dieses Jahr ein Ziel setzen, vielleicht auch fürs nächste Jahr oder für das übernächste Jahr dann langsam aufbauen und dann einfach Verbündete suchen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ob das innerhalb von Laufgruppen bei Firmen sind, Laufcamps, Laufvereine. Selbst bei Steuerseminaren werden mittlerweile morgens ein gemeinsames Laufen angeboten, nicht mehr gemeinsames Trinken am Abend. Also
das ist also eine Entwicklung.
Auf jeden Fall nicht nur einmal laufen und dann, sag ich mal, 2 Wochen nichts mehr machen und dann wieder laufen, dann fängt man eben wieder von vorne an. Das ist extrem frustrierend. Also das Wichtige beim Laufen ist eigentlich, dass man das regelmäßig macht, also zumindest zweimal die Woche, besser dreimal, am allerbesten viermal die Woche. Und ja, dann sieht man auch sehr schnell, sage ich mal, dass es einem leichter fällt, dass man auch besser die Treppe hochkommt zu Hause und es einem insgesamt besser geht. Und das kombiniert noch mit vernünftigerer Ernährung, da geht es einem auf jeden Fall gut. Und das Schöne ist ja, wie gesagt, unabhängig, wie sich Corona weiterentwickelt, also Laufen wird weiterhin möglich sein und ist bestimmt das etwas sehr Sinnvolles, was man machen kann.
Ja, unbedingt. Also wir nehmen mit, auf jeden Fall einen Lauffreund suchen, der oder die ähnlich unterwegs ist wie man selber und vielleicht auch mal tatsächlich ein Laufcamp in diesem Jahr und auch einen Arztbesuch einplanen. Was mir total hilft, ist tatsächlich Monatsziele, also einfach jedem Monat irgendwie ein Motto zu geben und die Sachen wirklich konkret zu planen, am besten eben auch mit einer Freundin oder einem Freund. Jetzt zum Abschluss, zum Thema Jahresplan. Ist noch irgendwas offen geblieben, was du noch loswerden willst, was man beachten muss, oder haben wir alles gesagt?
Also mein Jahresziel ist, sage ich mal, dann im Herbst der München-Marathon, weil ich bin letztes Jahr den Münchner Halbmarathon gelaufen. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr gut organisiert. Man darf es ja nicht nur aufs Laufen fixieren und da passt es für mich ganz gut, dass am Tag danach, am Montagabend, die wunderbare österreichische Band Granada in der Muffathalle in München spielt. Also von daher, man muss das immer kombinieren. Schönes Laufen, Marathon am Sonntag und dann ein tolles Konzert. Also ich würde immer, sage ich mal, nicht nur den Laufplan, sondern immer auch etwas drumherum, ob es jetzt die Stadttour ist, Stadtbesichtigung oder Besichtigung von einem Museum oder andere Dinge oder eben irgendeine musikalische Veranstaltung. Das bleibt einem und motiviert einen, sage ich mal, noch mal extra. Weil man muss ja schon auch irgendwie ein emotionales Momentum mit reinbringen. Wenn man das nicht aus sich heraus rein intrinsisch läuft, dass man da noch einen Anreiz hat, dass man weiß, okay, heute wird gelaufen und morgen ist dann entweder eine schöne Feier oder irgendein tolles Konzert, was einen dann zusätzlich motiviert.
Wenn man dann auch stehen kann, ne? Oder sitzen besser.
Ja, es geht alles eben rein. Man muss keine Treppen runterlaufen.
Ach, genau. Jetzt noch eine Frage habe ich. Du bist ja in Luzern, Stockholm, Paris und London gelaufen. Was davon war am schönsten?
Also ich fand London am schönsten, weil einfach auch ich war überrascht, wie euphorisch die Zuschauer in London sind. Weil es starten ja eigentlich fast alle für irgendeine Charity-Organisation. Und es wird halt immer gejubelt, wenn diese Charity-Organisation vorbeikommt. Die Leute am Rand haben auch normalerweise ein T-Shirt an von der Charity-Organisation. Von daher war das faszinierend. Und bei mir kam noch hinzu, es war auch noch der letzte Lauf von Paula Radcliffe. Und an einer Stelle in London kommen einem dann die Läufer entgegen. Also da habe ich gewundert, warum wird hier so gejubelt? Und dann haben die Leute natürlich so gejubelt, weil hier Paula Radcliffe
Ach, wie cool.
gelaufen kam. Und das war natürlich sehr, sehr faszinierend. Wobei man sagen muss, also von daher ist London absolutes Highlight. Paris ist toll.
Was ist an Paris so besonders?
Ja, in Paris ist es einfach genial, dass man wieder auf der Champs-Élysées startet und dann ja wirklich durch die Stadt läuft und zum Schluss auch wieder an der Seitenstraße vom Arc de Triomphe mal ankommt. Wobei man sagen muss, die Stadtmarathons haben natürlich schon auch immer ihre Passagen, wo man relativ weit draußen läuft. Von daher sind für mich schon, sag ich mal, Berlin und New York, sag ich mal, die Highlights, weil eigentlich wirklich über die ganzen 42 Kilometer Stimmung an der Strecke ist und Abwechslung an der Strecke ist. Also von daher.
Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum viele immer wieder in Frankfurt laufen. Ich bin auch dreimal in Frankfurt gelaufen, den Marathon. Ich finde die Strecke teilweise echt schrecklich. Die ist ja echt, also der Zieleinlauf ist großartig, aber teilweise, nee.
Ja, wobei ich meine, man muss jetzt sagen, wenn für die klassischen Freizeitläufer, die im 4-Stunden-Bereich den Marathon finishen, es ist halt in Berlin auch sehr voll. Während in Frankfurt kannst du da deutlich, sag ich mal, entspannter laufen, dein eigenes Tempo laufen. Und es ist auch ein bisschen weniger Aufwand und ein bisschen überschaubarer, wenn man sich das ganz große Ereignis haben möchte. Also von daher, ich würde es auch, wenn man jetzt seinen schnellsten Marathon laufen will, dann läuft man natürlich nicht New York oder etwas in der Art. Das muss man ja genießen. Da ist dann Frankfurt oder, sag ich mal, München, Hannover, Köln wahrscheinlich schon, sag ich mal, sehr gut geeignet, weil es sind doch noch genügend Zuschauer an der Strecke, aber man kann eben auch gut sein eigenes Tempo laufen. Die schnellen Läufe würde ich eher schauen, dass die eher in der Umgebung mit möglichst wenig Reiseaufwand und Logistik drumherum gemacht werden können.
Was war noch besonders an Stockholm und Luzern?
Von Stockholm erwartet man ja was Tolles. Man kommt ja auch zweimal durch die Stadt. Eine tolle Atmosphäre, kann man natürlich auch schön verbinden mit dem Wochenende. Von Luzern war ich jetzt eigentlich sehr positiv überrascht, weil bisher bin ich immer nur am Vierwaldstätter See vorbeigefahren Richtung Süden und habe gedacht, ah ja, schön eigentlich, aber von daher war ich von Luzern, sag ich mal, auch sehr positiv überrascht, weil man wird mit dem Schiff zum Start gebracht. Ist auch eine wunderbare Stimmung an der Strecke. Kann hinterher seine Läuferbeine im Vierwaldstätter See eisbaden.
Ist auch schön, ja.
Und wird dann mit dem Schiff wieder zurückgebracht. Also einfach auch von der Atmosphäre sehr schön, am Vierwaldstätter See entlang zu laufen. Und was ich bei den Schweizer Läufen immer gut finde, dass eigentlich immer auch das Bahnticket mit dabei ist. Zumindest innerhalb von der Schweiz. Das ist eben sehr, sehr gut organisiert von Anreise, Abreise und auch der Event an und für sich. Das hat mir jetzt Corona, sag ich mal, auch gezeigt, eben nicht immer nur Berlin oder die, sag ich mal, Standardläufe zu machen, sondern eben auch ruhig mal andere Läufe zu machen. Und ich bin da bisher nicht immer nur positiv überrascht worden, dass es doch sehr, sehr viele tolle Laufveranstaltungen gibt. Und viele bieten ja auch die komplette Bandbreite an, also sag ich mal Kinderläufe, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Wie gesagt, das muss nicht immer der Marathon sein.
Und manchmal kann man ja auch so verrückte Schlammläufe machen mit der ganzen Familie oder irgendwelche anderen sportlichen Herausforderungen. Du bist auch mit deinen Töchtern, glaube ich, schon zusammengelaufen. Das ist ja auch eine Idee vielleicht, seine Familie einzuspannen.
Sei mal, sind natürlich auch eher diejenigen, die Cardio im Fitnessstudio auf dem Laufband betreiben, aber nachdem die Fitnessstudios ja gerade im letzten Jahr, sage ich mal, geschlossen waren, sind sie eben dann doch mal mit mir laufen gegangen. Und ja, war natürlich mein persönliches Highlight, dass wir letztes Jahr, sage ich mal, den Stuttgart-Lauf, es war da letztes Jahr ein 10-Kilometer-Lauf, zu dritt gelaufen sind und alle ins Ziel gekommen sind. Und ich denke auch für Sie eine schöne Erfahrung, weil wir waren vorher, sage ich mal, auch eigentlich noch nicht wirklich 10 Kilometer am Stück gelaufen. Die haben halt in der Schule immer den Cooper-Test gemacht, 12 Minuten irgendwie laufen, bevor man zusammenbricht. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, einfach wenn man die Erfahrung macht, naja, so 10 Kilometer hört sich ja doch sehr lang an. Wenn man sich aber ein bisschen vorbereitet und das dann, sage ich mal, in einem moderaten Tempo angeht, sage ich mal, kann man das eben sehr schön laufen und ist dann sehr stolz, wenn man das eben geschafft hat. Und das Schönste für mich war natürlich jetzt, nachdem im Dezember der Stuttgart-Lauf die Mail geschickt hat, mit Anmeldung startet für das nächste Jahr, dass dann gleich die WhatsApp kam von meiner Tochter mit der Frage, und was laufen wir, 10 Kilometer oder 21?
Ach, wie toll! Ja.
Also von daher werden wir mal schauen, ob wir dieses Jahr die 10 Kilometer wieder laufen oder ob wir uns doch die 21,1 Kilometer zutrauen. Aber das schauen wir dann mal.
Ja, schön. Das ist auch ein tolles Ziel. Ja. Und die Eisback-Challenge, die du 2018 gemacht hast, würdest du die auch nochmal machen oder ist das was man nur einmal erlebt haben muss?
Ja, genau. Also die Eisback-Experience an der Westküste in Schweden. Das ist eine 3-Tages-Veranstaltung, die ich mit meinem Bruder gemacht habe. Da läuft man an 3 Tagen durch eine zauberhafte Landschaft an den Schären, teilweise auf einer Insel, wo man dann mit der Fähre rüber gefahren wird und dann wieder zurückgebracht wird. Das ist natürlich absolut faszinierend. Das ist also, sag ich mal, auch ein absolutes Highlight gewesen, mal als Alternative zu den Alpen auch mal eher in die hügelige Landschaft, sag ich mal, nach Schweden zu gehen.
Da muss ich auch noch hin.
Aber die Hindernisläufe mit durch den Schlamm robben, das überlasse ich dann doch lieber dir.
Ja. Nee, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, das mit meinem Neffen jetzt in diesem Jahr noch zu machen. Mhm. Ich habe mehr Angst davor als vor einem Ultra, muss ich sagen. Ist schon ein bisschen her mit den ganzen Hindernisläufen. Naja, man wächst mit seinen Herausforderungen, Holger.
Genau, eine Sprungschanze hochlaufen wäre natürlich auch mal spannend, aber gut.
Ja, da wäre vielleicht auch noch mal was man mit den Töchtern gut zusammen machen kann. Vielleicht, wenn die den Halbmarathon geschafft haben, ist das dann die nächste Idee. Ja, ich möchte ganz herzlich danken für deine Zeit und wünsche dir natürlich für dieses Jahr, dass die Läufe auch stattfinden, die du dir vorgenommen hast und dass du gesund und fröhlich bleibst.
Ja, auch vielen Dank. Dir auch ein tolles Laufjahr, Peter.
Danke.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.